Wie ich in die Rolle komme oder wie ich in das Unternehmen komme, ist eines, glaube ich, wie so oft, über persönliche Beziehungen. Man lernt sich kennen. Unsere Zielgruppe sind hochqualifizierte Freelancer, denen wir helfen wollen, in das nächste beste Projekt mit so geringer Vakanz wie möglich zu kommen. Das ist eigentlich unser Auftrag. Dazu gehört, glaube ich, aber auch das nicht soziale Ächten von Scheitern, sondern auch Scheitern im Endeffekt zu feiern. Wir haben immer noch 45% der Freelancer, die eher zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das ist fast jeder Zweite. Jetzt haben sogar 5% gesagt, auf Basis der KI-Nutzung konnten sie sogar ihre Stundensätze erhöhen. Es gibt weiterhin so tolle Beispiele, Leute, die sich jetzt noch in die Selbstständigkeit wagen, die trotzdem, die hören jeden Tag Bürokratie, Wahnsinn und das noch und das noch und trotzdem schaffen sie Arbeitsplätze und haben eine kleine IT-GmbH mit 4-5 Leuten und ernähren 4-5 Familien. Wir haben in den letzten 18 Monaten im Schnitt 4.000 neue Freelancer-Registrierungen jeden Monat.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Es ist wieder soweit. Eine neue Folge unseres Podcastes VGSD Story ist heute am Start. Und diese Folge ist wieder ein bisschen anders als die Folgen, die ihr vielleicht alle schon kennt. Ihr wisst, ich interviewe immer gerne Selbstständige, um hinter die Kulissen von Menschen zu schauen, die mich interessieren. Ich möchte den Lebensweg der Menschen kennenlernen. Warum hat man sich von einer Anstellung zur Selbstständigkeit entschieden oder war schon gleich immer selbstständig? Wie war der Weg? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wo gehen Reisen hin? Also dieser Blick, ich sag's mal in meinen Worten, so dieser voyeuristische Blick, den wir gerne als Menschen hier haben, den möchte ich gerne auch weitertragen. Heute habe ich einen besonderen Gast für euch, wie immer besondere Gäste, aber heute ist es noch ein bisschen anders, weil ich habe heute bei mir den Robin. Robin kann auch gleich noch ein paar Worte zu sich selber sagen. Robin, habe ich den Namen richtig gesagt? Ich spreche meinen Namen falsch auf. Ist das richtig, Robin?
Du darfst auch Golbach sagen, aber passt.
Ah, okay. Also erstmal herzlich willkommen. Wer ist Robin? Robin ist der CEO der Community-Plattform freelance.de. Besprechen wir, hören wir uns alles an, schauen wir uns alles an. Du bist, wenn ich jetzt nicht falsch recherchiert habe, seit September 2023 der CEO.
Richtig.
Gut. Wie kommt man bei so einer etablierten Plattform an diese Rolle CEO?
Ja, erstmal vielen Dank und hallo und danke, dass ich dabei sein darf, lieber Lars. Und du hast auch schon, glaube ich, richtig betont, Nachname ist nicht so wichtig, Plattformname ist wichtig. Haben wir das zu Beginn gleich schon geklärt. Wie ich in die Rolle komme oder wie ich in das Unternehmen komme, ist eines, glaube ich, wie so oft, über persönliche Beziehungen. Man lernt sich kennen. Das geht am, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsstandort München auch relativ schnell. In meinem Fall war es so eine gemeinsame Leidenschaft zu Sport. Und genau, dann gab es eine spannende Herausforderung im Jahr 2021, hier bei freelance.de einfach weiter zu wachsen, weitere Märkte zu erschließen bei der führenden Plattform für hochqualifizierte Freelancer. Und das hat mich dann sehr gereizt. Und dann ging das so seinen Weg und bin dann im September 21 eingestiegen und wie du schon gesagt hast, seit September 23 in der Verantwortung als CEO.
Ja. Jetzt ist es so, also ich komme ja aus dem Konzernumfeld mal ganz früher, ne? Und wenn da jemand Neues in so eine C-Rolle kommt, dann ist es immer einer, der sagt, ich mache jetzt mal alles neu. Und ihr habt alles vorher sowieso falsch gemacht. War das bei dir denn auch so? Hast du praktisch alles umgekrempelt? Wie bist du eingestiegen? Also ich meine, man bekommt so eine Rolle und dann hast du ja plötzlich mit den Menschen zu tun, die da schon eine Weile sind. Und ich, wenn ich jetzt nicht irre, der Freelance DE ist 2007 gegründet worden, ja? Ist das richtig?
Genau.
Also schon ein etabliertes Unternehmen, eine etablierte Plattform. Und jetzt kommst du da rein und sagst, tschakka, jetzt machen wir mal alles neu.
ich glaube, wenn das der Spruch gewesen wäre um 9 Uhr am ersten Tag, dann wäre der Tag auch früher geendet als gedacht. absolut richtig, ja. 2007 Go Live, der Plattform freelance.de. Vielleicht kann man auch nochmal sagen, weil für viele das Thema relativ neu auch ist und Selbstständigkeit, Freelancing und auch so ein bisschen auf dieser Welle reitet, ne, die wir auch gesellschaftlich haben, also selbstbestimmtes Arbeiten, Freiheit, Work-Life-Balance und so weiter. Und das ist jetzt bei uns aber kein neues Thema, sondern die Plattform wird jetzt sogar, ich schaue auf die Uhr, in 1-2 Wochen 19 Jahre alt.
Wahnsinn.
Und dementsprechend, genau, kommt da, du sprichst es an, eine gewisse Legacy mit.
Ja.
Ich habe da jetzt auch kein Rezept dafür, weil ich das auch noch nicht so oft gemacht habe. Das war im Endeffekt auch mein erster beruflicher Wechsel. Ich glaube, als allererstes hatte ich einfach ein sehr, sehr tolles Onboarding, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, die halbe Miete. Konnte mich darauf ganz gut vorbereiten, habe auch nochmal ein berufsbegleitendes Studium im Business- und IT-Umfeld gemacht, um auch eine gewisse Credibility natürlich mit reinzubringen. Habe einfach viel, viel Unterstützung bekommen und wurde von dem Team auch ganz, ganz toll aufgenommen. Das gehört auch immer dazu. Und dann habe ich schon so einen gewissen Leitsatz, der da heißt, also nicht reinkommen und alles umkrempeln, weil grundsätzlich gehe ich immer mit der Annahme rein, dass erstmal das, was da ist, gut ist.
Ja.
Und jetzt schauen wir, was wir optimieren können und wo wir Veränderungen herbeiführen können, müssen. Glücklicherweise gab es ein paar Projekte, die gleich anstammten. Dann bist du direkt in der Arbeit drin, in der Umsetzung drin. Und dann ist das, glaube ich, die beste Einarbeitung. Und dann kann man sich da auch ein bisschen Akzeptanz verdienen. Aber das möchte ich schon sagen. Es wäre nicht gegangen mit einer guten Einarbeitung und auch einem Team, das offen dafür war.
Mhm. Zwei Fragen, die sich da mir stellen. Und dann können wir ja mal zu Freelance direkt kommen. Erstens, was hast du getan, was hast du beruflich gemacht, bevor du zu Freelance gegangen bist? Und die zweite Frage, die sich sozusagen da aus meiner Sicht gleich anschließt, ist, du hättest ja vielleicht auch eine Konzernkarriere machen können, so mit Büro und Sekretärin oder Sekretär und alles, was man sich so vorstellt, wenn man in so eine Rolle kommt. Also was hast du vorher gemacht und warum hast du dich auf dieses Abenteuer Freelance eingelassen?
Ob es ein Abenteuer ist, bin ich gespannt. Können wir irgendwann in vielen, vielen Jahren bei einem Bierchen besprechen. Aber ja, ich habe ganz andere Richtungen. Ich habe Sportökonomie studiert. So Sport und Wirtschaft, das war schon immer mein Thema, auch in der Schule. Und bin dann über die Telekom im Sportmarketing beim FC Bayern München Basketball gelandet in München. Und habe da 7 Jahre im Sportbusiness gearbeitet. Also tatsächlich was ganz was anderes. Und zumindest branchentechnisch. Und dann ist es, wie du sagst, ja, Konzern hätte man landen können oder in anderen Unternehmen auf jeden Fall. Ich war schon immer vielseitig interessiert. Das ist einmal für und einmal wieder. Einmal ist es vielleicht auch, also ich empfehle auch immer Leuten neugierig zu sein, und man kann von jedem was lernen. Lerne ich jetzt auch hier, wenn ich mich mit vielen Freelancern oder Selbstständigen austausche, ist einfach unglaublich spannend. Kann natürlich auch ein Nachteil irgendwann mal sein. Irgendwie muss man sich auch festlegen. Und witzig, dass du es ansprichst, weil Konzern habe ich als erstes für mich ausgeschlossen. Also ich glaube einfach, dass ich nicht der Typ, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt oder damals, war, bin, genau, mit all seinen Vorurteilen, ohne dass ich sagen kann, dass ich ja weiß, dass ich es jemals erfahren hätte. Telekom habe ich das mal kurz ein bisschen reingeschnuppert. Und deswegen habe ich mich in erster Linie wohlgefühlt mit der Unternehmensgröße und einfach mit dem Weg, der Vision, der Plattform freelance.de und dem, ich glaube, dem gemeinsamen Thema, was uns auch hier so ein bisschen verbindet, wo geht dieses ganze Thema freie Arbeit, Selbstständigkeit, Flexibilität hin und das auf so einer Metaebene, wie arbeiten wir in Zukunft, und dass das wahrscheinlich ein Teil sein wird, der immer gewichtiger wird, vor allem wenn wir uns internationale Märkte anschauen und wir ein bisschen hinterherhinken, war dann absolute Motivation bis heute für mich. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, darf, dann bin ich da gerne Teil der Bewegung.
Was ist denn für dich die schönste, also der schönste Moment oder der schönste Teil deines Jobs momentan?
Vielfalt, Abwechslung. Immer. Können wahrscheinlich ganz, ganz viele bestätigen, die auch zuhören. Das ist jetzt unabhängig vielleicht auch von meiner Rolle, aber ich kann morgens nicht wirklich sagen, was der Tag alles inhaltlich bringt. Oder hat so viele verschiedene Themenfelder, die auch eine gewisse Flexibilität erfordern. Und ich habe für mich irgendwann herausgefunden, dass ich das auch so ein bisschen brauche. Diese unterschiedlichen Themen von Paketdienst, DHL-Mensch, Paket annehmen, weil gerade niemand anders im Büro ist und dann auf einmal wieder eine Budget- oder strategische Entscheidung treffen und das alles innerhalb von 5 Minuten, jetzt mal salopp formuliert, macht mir Spaß, so diese Mischung aus strategisch und hands-on.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, würde ich jetzt gerne alles nicht mehr machen? Gibt es irgendwie so ein Part, wo du sagst, ach, das nervt dich total? An deiner Arbeit, jetzt gar nicht jetzt politisch oder so, sondern an deiner Arbeit.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist alles wunderbar. Nee, ganz klar. Also gibt immer wieder Situationen, jetzt vor allem in einem relativ kleinen Unternehmen, wir sind alles in allem in der Freelance-Gruppe rund 50 Mitarbeitende. Und wie schon angesprochen, da fallen für alle, egal ob dann C vorne dran steht oder nicht, hands-on operative Arbeiten an.
Ja.
Was auch sehr schön ist. Und dazu gehört das, was ich gerade schon gesagt habe, da fallen auch Sachen an, die nicht so spannend sind. Und was ich tatsächlich auch in der CEO-Rolle zu meinem Leidwesen erfahren musste, ist, dass man sich doch mit sehr viel bürokratischen Themen rumschlägt. Ob es jetzt ein Digital Service Act ist, ob es Themen sind wie Scheinselbstständigkeit, auf das wir wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen.
Ja, kommen wir zu, ja.
Oder irgendwelche Anmeldungen bei irgendwelchen staatlichen Systemen, damit man irgendwas nicht vergessen hat oder irgendwelchen Pflichten nachkommen muss. Also dieser administrative Aufwand, auf den würde ich sehr gerne verzichten und würde gerne mehr Energie in die Wertschöpfung stecken. Das kann ich, glaube ich, schon sagen, ja.
Also ich glaube, das ist so ein Thema, das betrifft eben Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen genauso wie Unternehmen, die halt ja, sich am Markt behaupten wollen. Okay, lass uns mal den Bogen spannen zu freelance.de. Es gibt Studien und da steht in den Studien, wenn ich die jetzt nicht falsch interpretiert habe, dass ihr seit 2007 die führende digitale Plattform für hochqualifizierte Freelancer in Deutschland seid. Jetzt kann man gleich nochmal sagen, also was ist eure Zielgruppe? Aber was mich in erster Linie interessieren würde, was unterscheidet euch denn in eurer Arbeit und in eurem Dasein als Unternehmen, sage ich mal, von Xing, von Projects, von Upwork und Co., wie die ganzen Plattformen heißen, wo Leute sich ja einschreiben können, so, ich bin der und der und ich möchte jetzt Aufträge haben oder so. Was ist der Unterschied? Und also ist ja immer ein bisschen Marketing-Sprech. Ist es wirklich so, dass ihr diese führende Plattform seid? Ist es zahlenmäßig belegt oder sagt man das jetzt so, weißt du, aus Marketinggründen?
Ja.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe das irgendwo gelesen, wo man notiert. Ja.
nee, das sagen wir relativ selbstbewusst tatsächlich, ja. Wir machen das fest anhand der registrierten Freelancer, die wir auf der Plattform freelance.de versammeln, als Community sozusagen. Das sind mittlerweile über 320.000. Und da kommen jeden Monat roundabout 4.000 neue Profile dazu. Und mit der Zahl sind wir im deutschen Markt unseres Wissens nach führend. Und genau darauf stützen wir das so ein bisschen. Man kann das natürlich auch auf Projektanzahl, über Matching gehen oder Interaktion natürlich. Aber das ist jetzt erstmal so, dass wir die größte Community dort vereinen. Wenn wir sogar noch weitergehen, wir sind insgesamt auch noch in 8 ausländischen Märkten aktiv, dann sprechen wir sogar über ein Netzwerk von über 1 Million Freelancern. Und genau, zur Unterscheidung zu den von dir genannten, ist schon mal die richtige Kategorie, genau. Wir sind einfach nochmal spezialisierter, wenn man so möchte. Und du hast gesagt, unsere Zielgruppe sind hochqualifizierte Freelancer, denen wir helfen wollen, in das nächste beste Projekt mit so geringer Vakanz wie möglich zu kommen. Das ist eigentlich unser Auftrag. Und ich erkläre es immer so ein bisschen mit der Plattform Airbnb. Wir sind im Endeffekt die Plattform und die bringt auf einmal Angebot und Nachfrage zusammen. Also einer hat eine Wohnung, der andere sucht eine Wohnung und dann wird bei uns gematcht. Bei uns gibt es einmal eben das Projekt, die Projektvakanz seitens Projektanbieter, Personaldienstleister oder Endkunde und auf der anderen Seite die Freelancer, die den entsprechenden Skill mitbringen und das bringen wir zusammen. Und spezialisiert sind wir auf diese Hochqualifikation, dementsprechend auf der anderen Seite auf anspruchsvolle Projekte. Was heißt das jetzt? Ein bisschen einfacher formuliert. Bei uns findet man jetzt nicht den klassischen Clickworker, also bau mir mal kurz ein Logo oder eine Webseite. Auch zum Beispiel Upwork hast du genannt, hat meines Wissens ein durchschnittliches Projektvolumen von 500-600 €. Bei uns geht das natürlich, wenn wir jetzt später noch über Stundensätze und Projektvolumen und Laufzeit sprechen, ist man ganz schnell bei einem freiberuflichen IT-Freelancer, der vielleicht das SAP-System beim Unternehmen einführt, über 12 bis 24 Monate, ist er natürlich in einem sechsstelligen Projektvolumen. Das heißt, wir sind einfach in diesem hochqualifizierten Segment unterwegs und nicht in dem Blue-Collar-Bereich.
Ja, okay. Und die Freelancer, die bei euch auf der Plattform sind, ist da der Schwerpunkt IT? Habt ihr Organisationsberater? Habt ihr Coaches? Habt ihr, keine Ahnung, Trainer, Trainerinnen? Also wie ist denn das Spektrum, wie sich eure Plattform mit Menschen zusammensetzt?
Wir sind quasi nicht spezialisiert auf eine Branche, sondern wir spezialisieren uns über die Zielgruppe und wenn man so möchte, auch über die Vertragsform Contracting. Das auch nochmal zum Unterschied zu Xing. Xing, das ganz klar meiner Meinung nach auch Festangestellte unterwegs ist. Man findet dort auch Freelancer und Selbstständige, die unterwegs sind, aber das ist sicherlich der Schwerpunkt und auch mehr vielleicht auch in den Community- oder Social-Gedanken reingeht, wobei ja jetzt der Trend seit ein paar Jahren wieder in die andere Richtung geht als Job-Plattform. Und im Endeffekt spiegeln wir den Arbeitsmarkt, also so ein bisschen den Skills-Shortage, neudeutsch gesagt. Das heißt, ja, der Schwerpunkt ist IT, rund 55% unserer Profile sind im IT-Segment zu Hause. Das ist aber, warum sage ich spiegeln? Weil das schwer zu finden ist oder schwieriger verhältnismäßig zu finden ist in der Festanstellung auf dem Markt. Dementsprechend lohnt es sich auch oftmals, das als freie Arbeit dann anzubieten. Aber es gibt Plattformen, die auch auf IT spezialisiert sind oder auf Marketing oder auf Engineering. Das sind wir eben nicht, sondern da sind wir breit. Zweites Segment ist das angesprochene Engineering, Ingenieurwesen.
Ja, okay.
Finance, Marketing findet man alles auf der Plattform.
Und falls euch jemand jetzt nicht kennt, wie läuft das bei euch? Womit verdient ihr euer Geld? Das heißt, ich als Freelancer stelle bei euch ein Profil ein und sage, ich bin Lars Bösel, ich bin der beste Mensch in dem und dem Fachgebiet. Zahle ich dann für mein Profil oder zahlt das Unternehmen, was mich dann bucht? Also kriegt ihr ich sag's mal in meinen Worten, bekommt ihr dann von dem Umsatz, den das Unternehmen mit mir macht oder was ich dann abrechne, einen Prozentsatz? Wie ist denn das Geschäftsmodell? Nur das eine ganz grob erklären, dass man weiß, wie läuft das eigentlich? Oder hast du unterschiedliche Profile? Kann ich so ein freies Profil einstellen und ein super Profil einstellen oder was auch immer?
Mhm. Im Endeffekt gibt's da ein paar gängige Modelle für digitale Marktplätze, denen wir uns auch bedienen. Und das ist auf der Freelancer-Seite. Das ist die Seite natürlich, die wir immer subventionieren und die wir ja unterstützen wollen, dass Freelancern helfen wollen, den Arbeitsalltag und das Ökosystem Freelancing, Selbstständigkeit so einfach wie möglich zu gestalten. Und da gibt es das sogenannte Freemium-Modell. Das heißt, entweder ein kostenloses Profil, wie von dir vorgeschlagen oder beschrieben, oder du gehst in eine Paid-Variante, ein Bezahl-Abo, dann hast du einfach nochmal ein paar mehr Möglichkeiten und dann schließt du das auf Quartalsbasis oder Jahresbasis ab.
Wie das heißt, meine Sichtbarkeit wird damit auch höher wahrscheinlich, ja?
Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es gibt ein paar Funktionen, dass man zum Beispiel über Projekte vielleicht als erstes benachrichtigt wird.
Okay.
Oder dass man ein paar mehr Möglichkeiten hat im Profil und so weiter. Genau. Und das ist eine Form, also das nennen wir Subscription-Based, also über die Abo-Form. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir seit 6 Jahren auch den Endkundenservice auf unserer Plattform integriert. Das heißt, auch der Endkunde, das Unternehmen kann sich bei uns registrieren, ein Projekt einstellen und einen Freelancer beauftragen. Und in dem Falle bekommen wir 10% vom Projektvolumen transaktional.
Also es ist eine Win-Win-Situation eigentlich für beide Seiten schlussendlich, ja?
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Unterstützung gibt vor allem Richtung Freelancer. Also wir wollen natürlich nicht, dass da jetzt eine riesen Bezahlschranke da ist, damit es schwer wird, irgendwie ein Projekt zu finden, sondern das oberste Ziel ist, für jeden Freelancer, für jede freiberufliche Expertin, so schnell wie möglich das passende Projekt zu finden. Das steht über allem.
Cool. Hört sich spannend an. Gehen wir mal einen Schritt weiter, weil wir wollen uns ja heute auch über diese Studie unterhalten. Jetzt stellt sich mir die Frage, ihr macht diese Studie jetzt nicht zum ersten Mal, drittes Mal, viertes Mal? Ich glaube, viertes Mal. Wenn ich jetzt
viertes Mal, gucke, genau, ja.
Viertes Mal. Immer über 3000 Teilnehmende, die also praktisch aus ihrem Leben, ihrem selbstständigen Leben berichten. Und ich würde gerne mit dir mal, also adet, was mir aufgefallen ist und natürlich das, was euch wichtig ist. Also was sind die Kernelemente dieser Studie? Was kommt da eigentlich raus? Warum tut man das? Und die erste Frage, die ja auch immer wieder auftaucht, so wer ist jetzt Freiberufler, also Freelancer, wer ist Selbstständiger, wer ist was auch immer. Wie definiert ihr Freelancer für euch?
Bei uns sind es Freelancer per se oder mindestens mal zum absoluten Großteil, weil wir die Studie größtenteils über freelance.de auch ab oder durchführen. Und in unserem Fall haben wir jetzt nicht den Chirurgen oder nicht den Anwalt oder so in diese Richtung. Ne? Also es sind ein gewisser Teil der rund, ich glaube aktuell so 10 Millionen, die du in die Kategorie Selbstständige in Deutschland packen kannst. Sondern bei uns definieren wir uns ja vor allem auch über die Vertragsform Contracting, also Time and Material, also wirklich Solo-Selbstständige, die ihre fachliche Expertise auf dem Markt anbieten und in die Projektarbeit reingehen. Und diese Zielgruppe registriert sich bei uns und die adressieren wir dann auch in der Studie.
Okay. Und wenn man sich die Struktur anguckt, jetzt der Leute, die da teilnehmen, also wie gesagt, die Zahlen habe ich jetzt aus der Studie und aus den Unterlagen, die so öffentlich zugänglich sind, dann steht da drin, dass eben nach wie vor in unserer Welt, ich glaube, über 70% männlich dominiert sind, also sind mehr Männer. Dann haben wir, warte mal, ich muss die Zahlen gucken, ich habe so mal schon merken, IT 45% davon, also von diesen, also Teilnehmenden. Dann hast du Ingenieurwesen 15%. Und was ich interessant fand, das ist auch etwas, was wir im Verband sehen, ein Großteil der Menschen, die da teilnehmen, sind schon etwas älter, also zwischen 40 und 59 Jahre alt. Ist das etwas, was schon immer so war? Oder verändert sich die Altersstruktur auch bei euch dort?
Mhm. Ja, sehr spannend. Genau, wie eingangs gesagt, ich bin jetzt in meinem 5. Jahr bei freelance.de und die Studie machen wir zum 4. Mal. So langsam dämmert mir die Tendenz oder Nicht-Tendenz. Also, was ist normal, was ist der Klassiker, was kommt immer und was verändert sich?
Ja.
Und speziell aufs Alter gemünzt bedeutet das, ja, dass wir ein relativ verhältnismäßig demografisch gesehen altes Publikum haben. Es kommen die Jungen nach, nicht in der Zahl unbedingt, wie wir es uns auch ab und zu wünschen, kann man auch sagen. Vor allem, was wir aber sehen, ist, dass die über die Nebenberuflichkeit Selbstständigkeit oder Freelancing einsteigen.
Aha.
Also genau, wir sind so 3/4 männliche Freelancer, 1/4 weibliche.
Etwa so,
und dann,
ja.
Genau, und dann fragen wir auch immer noch ab, Nebenberuflichkeit und Hauptberuflichkeit. Da haben wir so ein Verhältnis von 85% roundabout hauptberuflich. Und 15% nebenberuflich. Und was wir da sehen, ist, dass der typische Karriereweg ist. Ich habe so meine 10, 12, 13 Jahre Berufserfahrung in der Festanstellung, fange dann an, nebenberuflich vielleicht schon mal die ein, zwei Aufträge anzunehmen, bevor ich mich dann traue, wirklich komplett ins Freelancing, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und so kommt dann am Ende bei uns auch im Schnitt dann so ein Alter von 46, 47 raus, mit 24, 25 Jahren Skill, Berufserfahrung in unterschiedlichen Vertragsformen dann aber. Und dann bist du ganz schnell schon natürlich auch in dem Segment, genau, 40 bis 60, wo wir knapp 2/3 unserer Freelancer abdecken.
Aber ist ja eigentlich verrückt. Ich meine, ich verstehe das. Also ich habe mich auch erst mit 50 Jahren selbstständig gemacht, ja. Aber ich frage mich, du hast ja so viele junge Leute, die auch so viele Ideen haben, aber die sind dann erstmal in der Festanstellung und gehen dann, wie du eben sagst, dann später praktisch nebenberuflich und dann zur Hauptselbstständigkeit. Aber dann frage ich mich denn, was ist denn eine Systemfrage, dass jüngere Menschen nicht die Lust oder nicht den Mut oder nicht die Möglichkeiten haben, sich selbstständig zu machen, schon in jungen Jahren?
Ja, also ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Und da zählt dann sicherlich auch rein, wie Sicherheitsdenken wird man von zu Hause erzogen? Was bekommt man da mitgegeben? Ne?
Ja.
Habe ich da schon so ein unternehmerisches Entrepreneur-Mindset? Das merkt man über Generationen vielleicht. Wie geht man mit Risiko um? Und ich würde sagen, die deutsche Gesellschaft, wir sind relativ konservativ, risikoavers, sicherheitsliebend unterwegs. Da besucht man an der Uni vielleicht mal einen Entrepreneurship-Kurs und dann war es das. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist immer noch sehr, sehr stark verankert. Hol dir deinen unbefristeten Vertrag irgendwo, dann bist du erstmal sicher und dann schaust du weiter.
Ja.
Ich würde aber schon sagen, jetzt speziell aber aus der Münchner Bubble gesprochen, das ist jetzt absolute subjektive Einschätzung, mit den meisten Startup-Gründungen, jetzt gerade auch der Welle, dass viele, viele Ideen an den Markt gehen und da sieht man die 22, 23-Jährigen. Also ich bin der falsche Ansprechpartner für eine negative Gen-Z-Debatte, dass da alles faul ist, weil ich genau das Gegenteil sehe.
Ja.
Ich glaube nur, dass wir teilweise in den Unternehmen noch die veralteten Strukturen und Denkweisen drin haben. Das sehe ich tagtäglich in dem Job, wo man auch überhaupt nicht auf die Idee kommt, einen Freelancer mit reinzunehmen und auch immer in diese und lieber mal, ach ja, okay, dann ist der 42 oder sie 42, bringt schon das mit und so weiter und eher in diesen Kategorien denkt. Ich glaube tatsächlich, das wird sich nach und nach verändern. Mir geht es persönlich viel zu langsam, weil ich glaube, dass es auch unwirtschaftlich ist am Ende. Aber grundsätzlich, glaube ich, können wir uns auch von anderen Kulturen und Nationen, will ich auch ein stärkeres Entrepreneurship-Mindset abgucken.
Weißt du, was ich feststelle, ist halt, dass in Selbstständigkeit gerade in den Schulen und in den Berufsschulen kein Thema ist. Es geht halt immer ums Angestelltsein. Ich will das gar nicht, das eine gegen das andere ausspielen, aber ich bin in so einer Initiative von der IHK, die nennt sich Ich mache mich selbstständig. Und ich mache das ehrenamtlich, also es gibt viele Ehrenamtliche, die gehen in die Schulen in die 10., 11., 12. Klassen und erzählen den Schülern mal, was Selbstständigkeit bedeutet. Also warum tut man das? Warum tut man das nicht? Was ist gut, was ist schlecht? Also diesen Mut zum Unternehmertum. Und ich glaube, wenn das mehr geweckt werden würde, egal ob du jetzt dann angestellt bleibst und daraus irgendwas machst oder, also dieser unternehmerische Gedanke, den kannst du ja auch heutzutage glücklicherweise in vielen Unternehmen leben. Aber ich glaube, da ist ein großer Punkt, wo einfach, naja, Aufklärungsarbeit ist das falsche Wort, aber wo Bildung fehlt.
Ja, Inspiration auch und sicherlich auch ein einfacherer Zugang. Und dazu gehört, glaube ich, aber auch das nicht-soziale Ächten von Scheitern, sondern auch Scheitern im Endeffekt zu feiern oder als Stufe zum Lernen und zum Erfolg zu nehmen. Ich glaube, da haben wir wirklich viel noch aufzuholen. Aber das stimmt schon. Keiner hat mir erzählt, wenn du die Schule ansprichst, aber auch Uni nicht, dass es vielleicht toll ist, irgendwann Arbeitgeber zu werden und vielleicht auch Arbeitsplätze zu schaffen und überhaupt vielleicht auch Mehrwerte einfach zu schaffen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und Industrien und vor allem in der Hinsicht zu digitaler Transformation gibt es so viele Bereiche, vor allem jetzt eine der spannendsten Phasen meiner Meinung nach, auch volkswirtschaftlich.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube trotzdem, vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Optimist, aber ich glaube, dass es dahin geht. Wenn auch langsam in Deutschland, aber es geht dahin.
Also ich sehe das auch so. Ich denke mal, also das Thema Scheitern ist ja wir Deutschen, wir sind ja sowieso gut im Negativdenken, ja, bei uns ist das Glas immer halb leer. Aber ich sag mal, den Punkt zu finden, man ist erfolgreich gescheitert. Also, oder man hat einen Weg gefunden, der nicht funktioniert und jetzt suche ich den nächsten. Diese Kultur, die gibt es bei uns noch nicht so. Da ist also, da ist Luft nach oben, wie man so schön sagt, ja.
Naja. Auf jeden Fall.
Also, auf jeden Fall. Ich stimme dir zu. Ich war in der Schule, da kam einer zu mir, der hat gesagt, ich habe einen Motor, ein Schüler, 11. Klasse, ich habe einen Motor erfunden, der ist viel effizienter als alle Motoren, die es gibt. So, was würdest du machen? Vergiss das alles mal, ha, Spinner. Nee. Du gibst ihm dann Mut und sagst, okay, was musst du jetzt tun? Brauchst ein Patent? Mit wem redest du, ja? An wen wendest du dich eigentlich? So, also Leute, und der sagt dann noch dazu, ich will mal den Nobelpreis kriegen. Dachte ich, wie cool ist es denn, wenn du dieses große Bild hast? Egal, ob das wird. Kaputt machen kannst du das immer, ja? Aber diesen Raum aufmachen, das finde ich faszinierend. Bringt mich aber zum nächsten Thema, wo ich doch echt überrascht war, das ganze Thema Stundensätze und Geld. Jetzt ist es ja so, wenn man Freelancer ist, wenn man selbstständig ist, musst du von dem, was du verdienst, leben. Du hast Sozialbeiträge, doppelte. Du hast, wenn du arbeitslosenversichert bist, Arbeitslosengeld. Du hast Rentenversicherung. Also diese ganzen Themen hast du ja alles doppelt, weil du bist ja dein eigener Arbeitgeber. So, jetzt habe ich gelesen und sag mir bitte, ob ich falsch bin, dass der Durchschnittsstundensatz jetzt etwa bei knapp über 100 Euro liegt. Das finde ich echt wenig. Punkt 1. So. Ja. Auch im Vergleich zu den Vorjahren kaum Wachstum. Das ist so. Aber sind das dann wirklich Stundensätze, von denen man leben kann? Also ich frage mich mal, weißt du, wie viele Stunden muss ich in der Woche leisten, damit ich mit diesem Stundensatz also nicht nur Umsatz mache, Gewinn mache, Steuern bezahlen kann, Sozialbeiträge bezahlen kann, investieren kann und auch noch Altersvorsorge machen kann? Da finde ich diesen Betrag, also das hat mich wirklich überrascht. Dachte ich, okay, das ist jetzt niedriger, als ich erwartet hätte.
Die Aussage müssen wir eigentlich konservieren und als Tonspur an ganz viele Projektanbieter schicken, weil dann immer die Rechnung aufgemacht wird, 100 Euro pro Stunde, 8 Stunden am Tag, ne, das sind 40 Stunden in der Woche. So, da bin ich bei 4.000, jetzt Vollauslastung im Monat, da bin ich bei 16.000 Euro. Ach, da hole ich mir doch lieber einen Festangestellten. Der macht das für 5.000 inklusive Sozialabgaben und so weiter. Und alle anderen Faktoren nicht berücksichtigt. Beim Thema Stundensatz, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben 3.300 Teilnehmende, die das angegeben haben. Und davon sind so 3.100 Freelancer. Und die anderen, wenn wir zum ersten Mal, haben wir auch die andere Seite abgefragt. Also Projektanbieter, um das zu vergleichen, auch noch ganz spannend. Und dieser Durchschnittsstundensatz, der ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Also der ist leicht gestiegen von 24 auf 25. Genau, jetzt sind wir so bei knapp 102 Euro. Was aber auch spannend ist oder für mich überraschend war, IT, der Bereich IT ist abgerutscht auf nur noch die 5-beste Kategorie, also 5-bestbezahlte Kategorie. Das können wir darüber diskutieren auch. Wir haben das Thema KI spielt da auch teilweise mit rein, ja, wo man auch Stundensätze denken muss. Aber Top-Bereiche war da zum Beispiel Coaching oder Einkauf, auch so Recht und Personalmanagement, wo mehr verlangt wurde, so teilweise bis an die 120 Euro. Und dann hast du natürlich auch ganz viele nischige Skills, aber wir sehen natürlich auch Stundensätze jenseits der 150, 170, ja, 180 Euro. Da reden wir jetzt wirklich ja nur vom Durchschnitt. Und da ist das, glaube ich, schon ein Stundensatz. Ja, doch, der ist schon machbar. Und der ist auch, ich glaube, das geht auch dann gut einher mit dem Lebensstil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne dass da jemand auf die Füße trete. Was natürlich trotzdem, was wir auch sehen in den Fragen oder in den Antworten vor allem, ist, dass es halt dann einfach nochmal stärker ins Gewicht fällt, wenn dann eine längere Vakanz da ist. Da gebe ich dir absolut recht.
Ja. Naja, und jetzt ist ja die Frage, jetzt gucken wir uns mal an, ich weiß nicht, was jetzt inflationsmäßig passiert. Das muss ja auch irgendwie mit eingearbeitet werden. Ne? Also das sind so Themen, wo ich denke, okay, also Stundensätze. Und da zeige ich gerne auch mit dem Finger auf Auftraggeber, auch auf öffentliche Auftraggeber, die ja dann sagen, du musst irgendwie 5 Tage Einarbeitung kostenfrei machen. Wir sagen, wie soll das alles gehen? Was stellt ihr euch vor? Und die Frage ist, kriegen die dann auch noch gute Leute? Das ist ja noch eine ganz andere Frage. Ne? Also was für Personal bekomme ich eigentlich, wenn ich da solche niedrigen Sätze aufrufe? Ja.
Ganz seltsamer Trend. Mach mal eine Woche Probearbeiten ohne Rechnungsstellung und dann schauen wir, was da passiert. Also ich bin ja noch Generation Praktikum. Ich fühle mich da so ein bisschen zurückversetzt. Aber ich glaube, die Diskussion gibt es auch in der Festanstellung. Aber genau das ist es. Es ist zu kurz gedacht. Also was ist denn, also auf die Frage, wie kann man am schlechtesten einen Freiberufer oder eine Freiberuflerin motivieren, in meinem Projekt Gas zu geben, dann glaube ich, sind genau das die Themen. Also das gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Was mich aber trotzdem auch, oder was zur Datenlage auch gehört, ist, dass 25% der Freelancer ihre Stundensätze letztes Jahr erhöhen konnten. Das gehört auch dazu. Und dann ist es eben spannend, reinzuschauen, auch in welchen Feldern die unterwegs sind. Und was wir wirklich sehen ist, ja, also wir haben ein ganzheitliches Bild, schwierige Projektlage, sehen wir den Stundensätzen in der Akquisedauer und so weiter, durchschnittliche Auslastung. Aber wir sehen auch ganz klar, welche Bereiche besser funktionieren. Und das gehört auch dazu. Und was diese Leute tun, damit es besser funktioniert. Der Durchschnitt ist halt dann auch immer nur, ist zwar einfach für eine Studie, aber nicht hier und da auch nicht aussagekräftig immer.
Ich habe gelesen, dieser Gender Pay Gap, der hat sich verringert von irgendwie von 11% auf, warte, lass mich gucken, auf 6% oder so. Mhm. Also da ist schon eine deutliche Steigerung, was ich sehr interessant finde, weil ich mich natürlich frage, was hat dazu geführt? Ne? Also was sind die Gründe, wieso dieser Gap weniger geworden ist?
Wir haben letztes Jahr hatten wir auch zum ersten Mal gesehen, dass in dem IT-Bereich Frauen besser bezahlt werden als die männlichen Kollegen. Wenn man das jetzt wieder absolut runterrechnet, dann ist es damit auch wieder ausgeglichen, weil es einfach viel, viel weniger Frauen in der IT gibt.
Ja, gut.
Und die Interpretation ist jetzt meine subjektive Interpretation, das habe ich jetzt nicht repräsentativ abgefragt, ist, glaube ich, wenn die weiblichen Freiberuflerinnen in einem relativ, sage ich mal, männerlastigen Skill unterwegs sind, dann wissen die sich auch besser zu verkaufen.
Ah, okay.
Und ja, das ist jetzt eine subjektive Interpretation. Ja,
aber könnte sein.
Dagegen sehen wir eher in den eher frauenlastigeren Skills wie Verwaltung, sehen wir auch einen brutalen Gap. Und da ist das Verhältnis, das Geschlechterverhältnis wieder eher unterschiedlich. Mhm. Da sind wir wieder völlig unter Wert unterwegs. In der Nebenberuflichkeit auch meistens stark unter Wert, weil man fängt ja gerade noch an, hat noch eine andere Einkommensquelle. Aber das bringt mich auch eher wieder zu einem anderen Thema, weil die Stundensätze ja doch immer so ein, meiner Meinung nach auch ein zu starkes Gewicht in der ganzen Diskussion haben, weil im Endeffekt verkaufen wir ja keine Stunden, sondern die Ergebnisse sollen ja im Vordergrund stehen. Und es bringt ja nichts, wenn ich einfach noch mal ein bisschen länger an meinem Softwareentwicklungsprogramm rumarbeite, damit ich halt die Stunden voll bekomme.
Ja, da hast du recht.
Das ist eigentlich, ist diese Denkweise für mich völlig verquert. Ich verstehe aber, dass aus sämtlichen Abrechnungs- und buchhalterischen Mechanismen das natürlich der einfachere Weg ist. Aber
selbst wenn du einen Paketpreis hast, wird ja irgendwie runtergerechnet, naja, auf Stunden, da hast du völlig recht. Also im Endeffekt muss die Leistung bezahlt werden und gar nicht die Zeit. Davon muss man wegkommen. Das ist aber, also diese Denken hat sich, finde ich, bei Auftraggebern oder Auftraggeberinnen noch nicht so durchgesetzt, ne?
Man muss fairerweise sagen, ich glaube, es auch für jeden Einkäufer, Einkäuferin ist es natürlich auch super schwer zu messen und dann muss ich das auch irgendwie nach oben verkaufen. Also da muss ich auch eine Lanze brechen. Aber grundsätzlich, ich glaube, in der Festanstellung machen wir es ja auch nicht. Oder geht ja auch so langsam der Trend hoffentlich dahin, dass Arbeitsort und Arbeitszeit nicht mehr ganz so viel Gewicht haben in der Bewertung, sondern am Ende des Ergebnisses steht. Ja. Zumindest zeigt jetzt mal eine Dienstleistungsindustrie.
Jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ich irgendwie so ein bisschen in Korrelation bringen will. Wenn man die Studie liest, ihr fragt ja auch die finanzielle Zufriedenheit der Freelancer ab. So. Und die war, ich zitiere wieder die Zahlen, 2023 noch 70%, 2026 erstmals unter 50, 2023 70%, 2026 erstmals unter 50%, noch 45%. Das ist ja schon ein dramatischer Rückgang. Und ich bring's mit der zweiten Größe in Korrelation. 2022 habt ihr auf eurer Plattform noch über 97.000 Projekte gehabt, 2025 nur noch 56.000. Mhm. Hat das miteinander zu tun?
Also erstmal ein großes Kompliment, Lars. Beim nächsten Mal lade ich dich umgekehrt ein, dass du die Studie vorstellst, weil das ist ja perfekt. Du hast es besser drauf als ich.
Ich wollte nicht ganz unvorbereitet sein.
Also das Team hier wäre stolz auf mich, wenn ich das so gut drauf hätte. Klasse.
Das stimmen die Zahlen ja auch nicht, was ich mir rausgelesen habe, ja.
Also ich habe dieselben. Ich habe dieselben. wir haben auf jeden Fall voneinander abgeschrieben. Antwort ist, hängt zusammen. Und eines der Themen, was wir hier intern auch super kontrovers diskutiert haben tatsächlich, weil ich es immer gerne von der anderen Seite betrachte, also jetzt nicht von der Unzufriedenheit, sondern von der Zufriedenheit. Und ich sehe es mal so, wir haben immer noch 45% der Freelancer, die eher zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das ist fast jeder Zweite. Jetzt sind wir in Jahr 3 von einer wirklich schwierigen Projektlage. Jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht und eine aktuelle Stepstone-Umfrage genommen unter Festangestellten. Und da sind nur 36%, also ein bisschen mehr als jede Dritte, eher zufrieden oder zufrieden mit dem Gehalt. Das heißt, die freiberufliche Tätigkeit, trotz der Lage, in der wir sind, die wirklich herausfordernd ist, immer noch haben wir da fast pari eine Zufriedenheit. Der Trend, der ist, den möchte ich nicht, möchte ich nicht beschönen, auf keinen Fall. Muss aber auch sagen, zweiter Gedanke noch, abschließend, weil du die Projekte angesprochen hast, von dem Jahr 22 oder 23 bis jetzt. Wir hatten 2022, 23 auch vermutlich ein außerordentliches Hoch, wenn man sich daran erinnert, Corona-Krise, der Druck zur Digitalisierung und so weiter. Also das war sicherlich auch nicht normal. Das heißt, dort konnten natürlich auch Stundensätze toll erhöht werden. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da teilweise auch zu viel wahrscheinlich bezahlt wurde, dass sich das jetzt wieder einpendelt. Plus die Konjunkturlage, also haben wir quasi zwei Effekte, die da negativ reinschlagen. Ich glaube, das muss man schon so ein bisschen berücksichtigen.
Ja.
Und noch ein Gedanke, weil die veröffentlichten Projekte bei uns auf der Plattform tatsächlich stark gesunken sind. Was wir aber sehen, vor allem in den Gesprächen mit den Projektanbietern sind, oder was wir hören oder darauf aufmerksam gemacht werden, ist, dass viele, vor allem auch Personaldienstleister, ins Active Searching gehen. Das heißt, die Projekte sind teilweise gar nicht ausgeschrieben, sondern es wird einfach direkt gesourced. Und wenn man jetzt vor allem mal dran denkt, dass gerade sehr viel Budget im Bereich Defense unterwegs ist, Verteidigung, und auch viele Endkunden unbedingt Interesse haben, dass das großartig publik wird, ist es sicherlich auch nochmal, gibt es nochmal eine Dunkelziffer, die deutlich höher ist.
Also eine Erklärung für mich war auch, was man, da habe ich jetzt aber auch nicht weiter geforscht. Es könnte ja auch sein, dass es weniger Projekte sind, die dann aber umfangreicher oder langläufiger sind, weißt du? Es kann ja sein, dass man früher mehr Projekte hatte, die kurz waren, und jetzt hast du halt etwas weniger Projekte, die dann vielleicht vom Volumen größer sind oder eben von der Laufzeit länger sind, weil die weil die Projekte komplexer geworden sind oder sowas. Könnte ja auch sein. Habe ich aber auch nicht weiter verfolgt.
Bleibt tatsächlich relativ stabil. Also durchschnittliche Projektlaufzeit so 6 bis 7 Monate.
Ah, okay.
Gut. Und der größte Teil der Freelancer hat im Jahr 25 1 bis 2 Projekte auch gehabt. Das heißt also, wenn wir mal grob überschlagen, alle 6 Monate braucht jemand ein neues Projekt. Was da aber nur reinspielt, ist, dass im Schnitt brauchen die Freelancer 2 bis 3 Monate für die Projektakquise. Das heißt, man muss natürlich, wenn man kaum in der Mitte vom Projekt ist, muss man eigentlich schon wissen, wird es verlängert oder wird es nicht verlängert. Oftmals ist die Gegenseite aber noch nicht zu einer Aussage bereit, was natürlich, das ist nicht gut, ist dramatisch. Und dann hat man aber vielleicht nicht die Zeit, die Akquise zu betreiben. Was immer übrigens auch in der Studie wieder, das ist ein Klassiker, Projektakquise ist immer in allen Studien Herausforderung Nummer 1.
Absolut.
Und da merke ich so auch eine Diskrepanz in den Zahlen, dass da passt teilweise Verhalten und Auftragslage auch jetzt immer noch nicht ganz zusammen.
Also ich finde, das Thema Akquise ist ja so ein Punkt, weil das, was man im Vergleich zur Festanstellung, wenn man sich mit Leuten unterhält, was ja immer nicht berücksichtigt wird, ist ja, dass wenn ein Projekt vorbei ist oder ich habe einen Auftrag, ich nicht sofort einen Folgeauftrag habe, sondern ich muss nacharbeiten, ich muss vielleicht irgendwie ein Angebot vorbereiten, ich muss eben wirklich neue Aufträge mehr suchen und das ist ja alle Zeit, die nicht bezahlt wird. Ja, das heißt also, man muss in der Zeit, wo man bezahlt wird, dafür Vorsorge treffen. Ja,
absolut.
Und da finde ich immer diese Aufklärungsarbeit, die ist so wichtig, damit man also ein besseres Verständnis zwischen Angestelltsein und Selbstständigsein auch erzeugen kann. Bevor wir zum Thema Politik kommen, bevor wir dann vielleicht auch in eure Zukunft mal gucken, würde ich gerne das Thema KI nochmal anschneiden und dann danach mal das Thema Politik, Scheinselbstständigkeit etc. Jetzt hat die KI ja das merke ich an meiner Arbeit, eine wesentliche Auswirkung auf meine Arbeit. Wie ich arbeite, ich bin ja im Bereich Coaching, Beratung unterwegs, wie arbeite ich mit Klienten, wie arbeiten meine Kunden und Kunden mit KI? Das heißt, sie sind ja nicht dümmer als ich, sondern warum nutze ich praktisch mein Wissen nicht auch mit dem Wissen? Also dieses ganze Thema KI. Meine Erfahrung ist, und da bin ich jetzt nicht im IT-Bereich unterwegs, sondern in dem Bereich der kleineren Firmen und selbstständigen Firmen, also kleinerer Mittelstand, Dachdecker, Elektriker, selbst Rechtsanwälte und so. Und da erlebe ich, dass die Nutzung von KI, ja, wir machen was, aber wir machen halt irgendetwas. Also diese zielgerichtete Arbeit, die sind wirklich KI als Partner oder als Enabler zu nutzen. Das ist, da stehe ich manchmal davor und sage, mein Gott, ey, wir haben das jetzt schon 3 Jahre oder noch ein bisschen länger, ja. Wie ist denn das in eurem Bereich? In der Studie habe ich gelesen, warte, ich muss die Zahl raussuchen, 53% der Freelancer nutzen KI täglich, 76% sehen KI nicht als Risiko. So. Ja, also wir Deutschen als Bedenkenträger, du hast den AI-Act gesagt, womit man sich beschäftigen muss, ein DSGVO, alles, was da so dranhängt. Aber wie ist das? Welche Auswirkungen hat die KI jetzt auf eure Plattform inklusive der Projekte? Also siehst du da irgendwelche Trends oder Entwicklungen?
Auf jeden Fall, ja. Lass mich vielleicht voranstellen, dass meiner Meinung nach, beziehungsweise was die Daten hergeben, ist, dass Freelancer und Selbstständige, Solo-Selbstständige in unserem Fall, da absolute Vorreiter sind. Mhm. Und das meiner Meinung nach von Anfang an, speziell auch, weil du die IT angesprochen hast, das als, ich nutze dein Wording, Enabler, verstanden hat. Als wir das zum ersten Mal abgefragt haben, ich glaube vor 2 Jahren, waren wir auch noch so ein bisschen, wie entwickelt sich das? Aber da wurde es auch schon positiv bewertet. Jetzt haben sogar 5% gesagt, auf Basis der KI-Nutzung konnten sie sogar ihre Stundensätze erhöhen. Ich will nicht aussparen, dass auch fast ein Drittel gesagt hat, da sind Stundensätze nach unten gegangen. Aber auch da
klar, ist natürlich... Klar, machen wir alles selber, ne?
Klar, ist ein indifferentes Bild, ne?
Ja.
Aber vor allem, wenn man jetzt mal schaut, was sind die Anwendungsbeispiele? Und Freelancer sagen, Nummer 1 Anwendung ist in der ersten Phase, sag ich mal, also Research, wie gehe ich das Projekt an? Vielleicht auch Vorbereitung fürs Interview. Und es ist ja ein unglaublicher Effizienzboost.
Oh ja.
So. Und wenn ich das am Anfang mache, natürlich nutze ich das für mich. Und da nehmen Freelancer meiner Meinung nach gerade, was wir an den Hand der Daten sehen, aber auch aus den Gesprächen oder auch die Plattform, Entwicklung, das, was du angesprochen hast, was wir natürlich sehen, ist, dass diese Skills immer mehr gesucht werden, Agentic AI und so weiter. Auf der anderen Seite diese Skills auch immer mehr entstehen, also neue Profile, Weiterbildungen, Zertifikate, die gemacht werden. Das ist auch genau der richtige Weg. Und vielleicht auch, um die Brücke zu schlagen zu Finanzen, immer schön zu sehen, dass der größte Teil, in den Freelancer investieren, mit 48% Weiterbildung ist und Weiterentwicklung. Und da spielt das Thema KI sicherlich mit rein. Ein Wermutstropfen ist leider, dass auch das so ein bisschen ein Klassiker ist, nur 25% investieren in Marketing, Netzwerk und Sichtbarkeit, weil wir das Thema gerade hatten, also dieses Thema Netzwerkpflege und so. Er ist zwar super, wenn ich die besten Skills habe und wenn ich mir meine ganzen KI-Agenten gebaut habe, aber ich brauche ja trotzdem jetzt noch ein Projekt.
Ein ganz wichtiges Thema. Also wie kann man eigentlich sein Wissen auch, ich sag mal, vermarkten, weißt du?
Ja,
und
genau.
Wenn ich jetzt mit Klienten arbeite und ich nutze so einen Real-Time-Meeting-Assistenten, alles, was DSGVO-konform, du weißt, es ist immer relativ, also es läuft alles in Europa etc. Und so einen Assistenten lasse ich mitlaufen. Und dann kriege ich Zusammenfassung, ich bekomme Impulse und dann sage ich zum Schluss, erstelle mir mal aus unserem Gespräch eine Präsentation. Und eine Minute später, 2 Minuten später, habe ich eine Präsentation, wo ich sage, wie lange habe ich früher an Protokollen gesessen oder an Präsentationen? Und ich sage, was für eine Effizienz. Und den gebe ich natürlich an meine Kunden weiter. Und weißt du, mein Punkt ist ja, und ich finde, das ist immer wichtig, in so einer Arbeit zu sagen, also schlussendlich möchte ich mich mit dem, wenn ich an was beibringe, auch überflüssig machen, die sollen es alle selber können. Das ist bei mir subjektiv, ja. Aber ich finde, und das deckt sich bei uns, dass, also für die einen ist es ja geile Scheiß, sag ich mal, und für die anderen ist es die Hölle, weil die sagen, ja, und das ist sowieso alles falsch und die halluzinieren und dann sag ich, ja, ihr habt alles recht und natürlich muss immer der Mensch zum Schluss nochmal drauf gucken, aber nutzt doch die KI dafür, wo ihr euch Arbeit erleichtern könnt. Und Agenten ist ja noch ein ganz anderes Thema, ja. Aber Automatisierung oder eben Prozessuntersuchung, was auch immer, ja.
Ja, also gebe ich dir komplett recht und vielleicht nur 2 Gedanken dazu. Zum einen, du hast die Tätigkeiten ja gerade beschrieben, also transkribieren oder dann eine Präsentationszusammenfassung. Also in der Regel sind es ja keine Tätigkeiten, die du jetzt hinterher weinst
nee,
und sagst, oh Gott, das hätte doch jetzt gerne nochmal von 18 bis 20 Uhr, hätte ich doch jetzt gerne mal eine Präsentation gebaut.
Ja. So. Oder schreibt mal ein Protokoll. Oh,
ja.
Leute.
So, ja. So, genau, super. Nee, das will ich nicht, dass das die KI macht. Also
ja.
Das ja zum einen und zum anderen, also ist es ja, sieht man auch da wieder einfach den Need und den Bedarf. Also dann fangen wir mal am besten bei sich selbst an eine Nase fassen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da in der Festanstellung, ne, wie oft änderst du da denn deine Arbeitsweise? Alle 3 Jahre, alle 4 Jahre? Also viele sind wahrscheinlich schon überrascht, wenn mal eine neue Outlook-Version rauskommt und bleibt noch so lange wie möglich in der alten, weil bloß keine Veränderung. Die Selbstständige, das Freelancing, das hat diese Zeit nicht, sondern genau. Das muss das ja positiv aufnehmen. Das muss das als Enabler, ich nutze es nochmal, sehr, sehr schönes Wort dafür, verwenden, um, ich glaube tatsächlich sogar, ich will es nicht zu dramatisch machen, aber mittelfristig auch relevant zu bleiben.
Und ich glaube, das, was eure Studie gesagt hat, dass wir also als Freelancer viel aktiver nach draußen tragen müssen, welche Vorteile KI für uns oder auch sogar für die Arbeit für unsere Kunden und Kundinnen hat. Also wo kann ich meinem Kunden noch Geld sparen? Ja, indem ich ihn befähige, Dinge zu tun, die er heute in stundenlanger Arbeit, wer schreibt das heute Protokoll, wer macht das Meeting, wer macht die Agenda, wie sieht ein Workshop-Konzept aus, was tun wir? Also ich fange mal bei den einfachen Dingen an, ja, da bin ich jetzt gar nicht bei der IT. Und ich sag mal, jeder, also die mit IT, die kennen Cloud Code, ich habe keine Ahnung vom Programmieren, ja. Und dann sage ich halt, ich brauche jetzt mal ein Programm für eine Rezeptsammlung und eine halbe Stunde später habe ich ein Tool, wo ich Rezepte erfassen kann, die ich mit anderen teilen kann. Und so kann ich ja mein CRM bauen, alles, also was heute möglich ist. Das Problem ist, dass viele gar nicht wissen, was möglich ist. Und ich sage auch, weil du das auch gesagt hast, das Thema Weiterbildung in diesem Bereich, das ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich will auch davor warnen, man muss auch immer gucken, mit welchen Anbietern arbeite ich da zusammen. Also habe ich wirklich Leute, die nicht nur sagen, kauf meinen Kurs, mein Buch, sondern die auch nachhaltig Wissen vermitteln und dich weiterbringen. Und das ist gar nicht so einfach. Und also insofern sage ich, also ich sag's mal härter, vielleicht ist es zu hart, aber wer heute als Freelancer sich nicht mit KI beschäftigt, der sollte da sich echt Gedanken machen. Ja.
Das auf jeden Fall unterschreibe ich. Auf der anderen Seite geht der Appell genauso an die Auftraggeber, an die Projektanbieter, weil das natürlich, also kleiner Werbeblock für die Freelancer, wenn ich diesen Skill gerade nicht drin habe im Unternehmen und es ist hochwahrscheinlich, dass ich da jetzt vielleicht gerade jemanden wieder das draufpacke und sage, kümmere du dich mal um den ChatGPT-Account. So, also da mal eine ordentliche Strategie aufzusetzen, ja. Use Cases zu identifizieren. Ich bin immer ein großer Fan von einfach nur Use Cases zu nehmen, Prozesse anzupacken, zu verbessern, bevor man gleich mit der großen Strategie anfängt und die PowerPoint-Slides und genau da Expertise reinzuholen. Da haben Freelancer jetzt schon teilweise 5 bis 10 Jahre Erfahrung, wo Festangestellte gerade mit dem ersten Account anfangen. Das ist doch ein toller Hebel.
Da hast du was Wichtiges gesagt. Der Berg, den da klimmst du nicht an deinem Tag, sondern du hast Etappen. Und du musst an einer Stelle anfangen, um auch zu sehen, was möglich ist. Weißt du, auch mit Rückschlägen und alles Mögliche. Aber an einer Stelle anfangen, sagen, das gucke ich, und zu gucken, wo bin ich nicht gut. Und ich sage immer, guckt euch an, wo ihr nicht gut seid, wo ihr vielleicht gucken könnt, gibt es dafür eine Lösung oder gemeinsam im Beratungsgespräch gucken kann, was da ist.
Genau, ja. Und das Schöne auch da, weil wir, ich glaube, es ist ja ein positiver Podcast, so wie ich das wahrgenommen habe. Es ist noch lange nicht zu spät, muss ich auch sagen. Also lange vielleicht nicht, aber mittellange nicht zu spät.
Ja.
Was wir sehen, weil du auch gefragt hast, ist, was vor allem nachgefragt wird, ist jetzt sind auch so, ich nenne es jetzt mal so KI-vorbereitende Tätigkeiten. Auf einmal merken die Unternehmen, ach Mist, womit soll denn meine KI überhaupt arbeiten?
Ja.
Ah, wo sind denn meine ganzen Daten? Ach, ich habe hier ein ganz wirres IT-Infrastruktursystem. Das System spricht nicht mit dem und so weiter. Und diese Rollen werden verstärkt gesucht. Der Data Analyst, der Prozessmanager, der Automation Manager, der Data Scientist und so weiter. Das heißt, diese Arbeit wird gerade gemacht. Darauf baust du dann obendrauf oder parallel oder integrierst rein am besten. Und das ist, glaube ich, spannend zu beobachten. Und deswegen, wenn ich schon drüber rede, ich glaube, es ist eine spannende Phase, die hier kommen
total wird. Also auch schon die drin Frage, sind. Wo liegen meine Daten? Was ist mit sensiblen Daten? Was kann ich tun? Was kann ich nicht tun? Ja,
ja.
Brauche ich lokale Systeme? Also sich überhaupt damit Gedanken zu machen, was hilft mir oder was hilft meinem Unternehmen? Und da fange ich beim Unternehmer an und ende dann, wie arbeitet ein Unternehmen mit KI? So, das war der positive Teil. Lass uns mal zur Politik kommen. Also, die uns lange kennen, wissen, VGSD steht dafür, selbstständige Stimme zu geben, und wir kämpfen mit all dem, was wir haben, für Rechtssicherheit, für ein Ende der Benachteiligung der Selbstständigen gegenüber dem Angestellten sein. Und wir erleben das ja, also auch jetzt heute wieder, jetzt aktuell wieder, mit diesem Thema, also zwei Selbstständigkeiten, ne? Das eine ist, du bleibst unsicher, das andere ist, ich pauschalisiere ein bisschen, ja, du zahlst Rentenbeiträge und dann bist du ein bisschen sicherer. Und man sagt, was ist hier eigentlich los an der Gesellschaft? Warum erkennt Politik eigentlich nicht, dass ohne Selbstständige dieses Land nicht funktioniert? Und warum erkennt Politik nicht, dass aus Selbstständigkeit Unternehmen entstehen? Da kommt ja keiner und sagt, ich gründe jetzt einen Konzern. Die haben alle mal irgendwie, ich sag mal, ja, nimm Bill Gates in der Garage angefangen, ja. Und das ist, also das, was eure Studie spiegelt, das ja dramatisch wider. 71% fühlen sich von der Politik nicht ausreichend unterstützt. Da würde ich jetzt noch sagen, das sind viel mehr, ja. Ihr habt eine Studie dazu gemacht, ja. Und das ist ein großer Anstieg. Und weißt du, man fühlt sich manchmal so hilflos, und jetzt wird dir wieder irgendetwas, also nimm das Thema Aktivrente, wo Selbstständige außen vor sind wir ja dran, dass ein Volksbegehren draus wird. Aber jetzt in das Thema eben diese beiden neuen Vorschläge, die sind ja wahrscheinlich in eurer Studie noch gar nicht berücksichtigt, ne? Wo du sagst, was soll das? Wo ist damit weniger Bürokratie? Und wo wird damit, also wo spiegelt Politik wider, dass sie verstanden hat, was Selbstständigkeit bedeutet? Und das ist für mich ein großer Punkt, der nicht aufgelöst ist. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, was kann man tun? Also hilft zum Beispiel eure Studie, gebt ihr die an die Politik? Mhm. Passiert da irgendwas?
Also auf jeden Fall, letzte Frage zu beantworten, ja. Wie langsam die Mühlen mahlen, kannst du, glaube ich, besser bezeugen als alle anderen. Aber bevor ich es beantworte, möchte ich das noch nutzen, Lars, um euch auch für eure Arbeit dazu danken. Auch will ich im Namen des FreelanceD-Teams und des Plattform. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und steter Tropfen hüllt den Stein, sagt man, glaube ich. Also das ist was, wo man immer dranbleiben muss und sich auch da ja nicht müde werden darf und immer dranbleiben muss. Die Frage, glaube ich, wird mir heute abschließend nicht geklärt, warum die Politik dieses Segment Selbstständigkeit, Entrepreneurship nicht als unglaubliche Chance versteht und entsprechend auch die die Rahmenbedingungen so setzt. Ich gebe dir vollkommen recht, genau, das ist das Bild, die Freelancer da oder was das Freelancer-Dasein widerspiegelt. Ich komme es trotzdem ja nicht drum herum, um das auch ein bisschen mal andersrum zu sehen und denke mir, wie oft funktioniert es aber auch schon in den letzten Jahren? Und wir sehen zum Beispiel auch bei den größten Herausforderungen ist Compliance, Scheinselbstständigkeit, das passt für mich auch wirklich ganz nur in Anführungszeichen auf Platz 5, also genannt von 27%. Was für mich bedeutet, viele Auftraggeber als auch Freelancer haben ihren Weg gefunden, trotzdem die Projektarbeit zu ermöglichen,
ja,
trotz aller Widrigkeiten. Jetzt komme ich aber natürlich wieder zu der negativen Seite. Was wäre denn möglich, wenn wir das jetzt noch alles fördern würden und nicht in seltsamen Scheindebatten gießen würden oder auch wirklich, ja, einfach, man kann es nicht anders sagen, kontraproduktive Vorschläge bereitet, die wirklich sehr, sehr kurz gedacht sind. Ja, das ist.
Naja,
das
weil ist die Frage, die ich mir stelle, jetzt gerade auch bei diesen beiden neuen, also A, finde ich erstmal gut, dass das ist ja auch ein Verdienst, den wir uns so ein bisschen mit auf die Schultern schreiben, dieses Thema mit dem Vorsorgedepot, also Altersvorsorge, ja, dass da was passiert. Aber jetzt gibt es eben diese beiden Varianten, Selbstständigkeit 1 und 2, sage ich mal, ja. Also einmal mit Trennbeiträge, einmal ohne. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie wird denn ein Unternehmen, also wenn man die Perspektive des Unternehmens einnimmt, wie wird dann ein Unternehmen reagieren? Werden die sagen, pass mal auf, wir arbeiten mit dir, wenn du diese zweite Variante machst, wo du dich verpflichtest, Rentenbeiträge zu zahlen? Oder sagen die, ist mir scheißegal, ich nehme dich so, wie du bist, weil du hast gute Qualifikationen, du bist ein netter Mensch, bla bla bla. Ja,
ja.
Also das sind manchmal so Schüsse, wo ich sage, das ist nicht durchdacht. Und wer berät da die Politik eigentlich?
Ja, ist jetzt nicht mein Job, dafür Verständnis aufzubringen. Ich mag einfach grundsätzlich. Ich mag nur grundsätzlich dran denken, dass da jetzt trotzdem intelligente Menschen dort sind, die halt auch gewissen Wahlmechanismen unterlegen sind.
Ja.
Und die größte Aufgabe ist wahrscheinlich jetzt einen zweistelligen Milliardenbetrag zu finden für den Haushalt 2027. Und dann stehen da kopflose Konzepte, um da alles unterzuordnen, um da irgendwie auf ein halbwegs ausgeglichenes Budget zu kommen. Dass dann als Konsequenz so etwas entsteht, sehen wir leider. Dass einfach nicht geholfen wird und du hast es angesprochen, und natürlich wird da ein Zweiklassensystem entstehen. Und ich glaube, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, dass wir sagen können, dass es zum Vorteil des ganzen Themas wird. Und wenn ich mir jetzt auch diese 5 Kriterien anschaue, das ist also die Voraussetzung, dass man eine Vertretung stellen kann. Ja,
da habe ich echt gelacht, weil ich dachte, was?
Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr praxisfern. Und wir sehen auch das Thema mehrere Auftraggeber, was ja auch oftmals in vielen Prüfungen auch schon anders erwiesen wurde, dass es gar nicht so die Relevanz hat.
Ja.
Also wenn man das jetzt auf 5 Kriterien, wer denkt sich das aus? Trotzdem, wenn ich es nutzen darf für einen Appell, es gibt einfach auch Kriterien, die man sehr einfach erfüllen kann. Und
ja,
vielleicht auch der Hinweis nochmal, wir haben letztes Jahr haben wir zum ersten Mal auch ein Offsite-Event gemacht, einen Freelance Summit in München mit 150 Freelancern und Endkunden. Dieses Jahr am 5. Mai machen wir es wieder mit 54. Und das gehört leider auch dazu. Da habe ich das direkt auch in den Gesprächen mitbekommen, wie teilweise naiv auch manche unterwegs sind und genau diesen Punkt, ach nee, ich habe keine Website, ach nee, ich habe das nicht, ich habe ein freelance.de-Profil richtig gepflegt. Und dann muss ich sagen, diese Hausaufgaben, diese Eigenverantwortung haben wir aber bitteschön auch.
Also die Eigenverantwortung von Selbstständigen, also ich kenne immer noch Selbstständige, die schreiben ihre Rechnung mit Excel, ne? Ich sage, Leute, ihr müsst E-Rechnung empfangen. Also was, also diese, also wirklich auch eine gewisse Naivität. Ich meine, das ist ja ein Part, den wir auch versuchen abzudecken, weiterbilden über diese Experten und Experten-Talks, wo wir Wissen vermitteln, was machst und was ist mit KI, welche Risiken und so weiter und so fort. Aber du hast recht, da liegt ein Großteil der Verantwortung auch bei uns, ohne Frage.
Also zumindest hat jeder so seinen Part der Hausaufgaben und damit ich auch, also ich meine es überhaupt nicht anschuldigen, weil im Endeffekt sehe ich uns als Plattformbetreiber, wenn wir schon am Anfang über führende Plattformen gesprochen haben und so weiter, also ist es jetzt ein Marketing-Slogan, also wir verbinden das sehr stark auch mit dem Verantwortungsgefühl und dass wir auch dieses Ökosystem bereitstellen, um quasi alle Tätigkeiten rundherum, die nichts mit dem tatsächlichen Projektgeschäft zu tun haben, dass wir das quasi vereinfachen. Und dazu gehört dann sicherlich auch, dass wir eine Studie entsprechend weitergeben, richtig adressieren und
wir verbreiten die ja auch, genau.
Ja. Genau, sehr, sehr schön, genau über die Kommunikationskanäle und so weiter und einfach dranbleiben. Ich glaube, ich bin da jetzt, wir sind da jetzt vom Naturell her oder als Unternehmen nicht so, dass wir da den Kopf in den Sand stecken, sondern positiv bleiben, die Tools bereitstellen und dann einfach dranbleiben und irgendwann, darf man das sagen, ist vielleicht die richtige Partei mal im Arbeitsministerium.
Also ich sage immer, aufgeben ist keine Option, Robin, weil das hilft ja nicht. Und ich sag mal, deshalb gibt es ja den VGSD, deshalb gibt es die Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbstständigenverbände, wo, ich hoffe, jetzt sage ich nicht falsch, 28 Verbände sich zusammengeschaltet haben, um auch eine gemeinsame Meinungsbildung zu haben, weil eben dadurch, dass wir so alles im Einzelkämpferbereich sind, verpufft natürlich auch viel. Und umso wichtiger ist es eben, dass ihr so eine Studie macht zum Beispiel, die Dinge zusammenbringt und in Zahlen bringt. Und wir können damit dann wieder weitergehen und können sagen, pass mal auf Politik, wir haben die Kanäle in die Politik, guckt euch das mal an, das passiert momentan, ja. Wie wichtig ist es Selbstständigkeit für Deutschland? Und da gibt es ja nur viele Kämpfer und Kämpferinnen, die das auch vertreten. Also da bin ich jetzt auch nicht unoptimistisch, aber es ist anstrengend. Also das will ich nicht verheimlichen.
Das glaube ich ganz sicher und deswegen kann man auch allen, die diese Initiative vorantreiben oder überhaupt initiieren, kann man da kein zu geringes Lob aussprechen. Ich glaube nur trotzdem, und dass es so viele tolle Beispiele gibt, wie und auch wir in Deutschland schaffen es, Unicorns entstehen zu lassen. Wenn man das jetzt mal alles sieht, wie schlecht alles ist, du hast vorhin gesagt, dass wir es eher halb leer sehen, ja richtig, es ist sicherlich, sind es nicht die perfekten Rahmenbedingungen, aber ich bin weit davon entfernt, zu sagen, irgendwie den Abgesang zu machen, sondern es gibt weiterhin so tolle Beispiele, Leute, die sich jetzt noch in die Selbstständigkeit wagen, die trotzdem, die hören jeden Tag Bürokratie, Wahnsinn und das noch und trotzdem schaffen sie Arbeitsplätze und haben eine kleine IT-GmbH mit 4-5 Leuten und ernähren 4-5 Familien. Und das ist doch, das ist ein Fundament weiter.
Also das sehe ich auch, also ich betreue hier in Berlin-Brandenburg die Regionalgruppe einer Kollegin. Wir haben, ich glaube, 600 zahlende Mitglieder, 2000 Familienmitglieder und da sind jedes Mal bei unseren Veranstaltungen Leute dabei, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben. Und ich sage, wie cool, wie können wir euch helfen? Kommt in diese Community, stellt eure Fragen, pitcht die Angebote mal voran, lasst uns die Webseiten angucken, wo du auch Feedback bekommst, und zwar wertschätzendes Feedback, ne? Zu gucken, was kann man anders machen? Und das ist natürlich etwas, wo man auch ganz viel Energie zieht. So. Ich will den Bogen spannen zum Schluss und zur Zukunft. Wo geht denn eure Reise hin? Du bist jetzt CEO, du hast ja wahrscheinlich, oder ihr habt ja ein Zukunftsbild, ne? Was passiert in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Bleibt ihr freelance.de? Werdet ihr verkauft? Wiegt das jetzt ja so bei auch Banken sehe, also gerade auch bei selbstständigen Banken, die dann irgendwie in größere Einheiten übergeben? Ja, wie ist der Plan? Also wo geht eure Reise hin?
Verkaufspläne gibt's nicht. Zumindest nicht, wovon ich wüsste.
Auch schon was wert.
Ja. Nein, also wir sind von Anfang an Inhaber geführt, eigenfinanziert, bootstrapped, würde man sagen. Sind auch stolz drauf. Im Endeffekt ist es auch, wenn man so möchte, ein kleines Familienunternehmen schon. Und unser Weg geht darüber, dass wir nach und nach weitere Märkte erschließen, also über die Internationalisierung. Wir sind in der DNA eine Tech-Company und das Schöne ist bei der Tech-Company, dass man relativ kostenarm internationalisieren kann. Aha. Und wir lernen jeden Tag dazu. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel im September haben wir die Plattform Brasilien live gebracht und sehen gerade, dass das ein super spannender Markt ist, was da gerade passiert. Wir sind in Osteuropa mit sämtlichen Plattformen, sind in UK und auch Nordamerika mit Kanada und USA. Also diese Eindrücke, so das alles hinzubekommen, die unterschiedlichen Märkte kennenzulernen, auch Herausforderungen kennenzulernen, hilft auch ab und zu übrigens, um den deutschen Markt wieder ein bisschen besser einzuschätzen, weil hier haben wir vielleicht mal ein aufwendiges Compliance-Check-Tool gebaut. Wenn ich das in anderen Ländern erfrage, dann denken die sich, was möchtest du, Robin, überhaupt? Von was sprichst du?
Ja.
Also auch wieder spannend. Das heißt, diesen Weg, mehr und mehr Märkte zu erschließen, im Endeffekt auch ein immer höheres Projektangebot natürlich auf die Plattform zu bringen. Das ist das Wichtigste. Wir werden immer freelance.de bleiben, also Contracting, das ist unsere Vertragsart. Haben aber auch schon die Freelance Group ins Leben gerufen, genau um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Und dann gehen wir konsequent diesen Weg weiter, um am Ende, wie schon eingangs erwähnt, allen Freelancern, die auf der Projektsuche sind, das optimale Ökosystem zu bieten, um sich auf das Projektgeschäft zu konzentrieren und überhaupt erst mit dem ersten Schritt, ich sag's mal ganz salopp, eine Rechnung stellen zu können.
Ja.
Damit nämlich Geld reinkommt.
Wie ist denn deine persönliche Einsicht, wenn du jetzt mal so 5 Jahre weiter guckst, du persönlich? Wird Selbstständigkeit mehr oder weniger relevant sein in Deutschland? Aus deiner Erfahrung, aus deiner Einschätzung, aus deinen Wünschen vielleicht sogar?
Einmal vielleicht datenbasiert. Ich bin relativ rational denkender Mensch. Die emotionale Komponente kommt aber auch. Wenn ich nicht emotional drin bin, wenn ich nicht dran glauben würde, dass wir auf einer Welle zu mehr Selbstbestimmung, freier Arbeit, Selbstständigkeit, was für mich dann die logische Konsequenz dessen ist.
Ja.
Was noch nicht ganz passt, ist, wie gesagt, diese Risikoaversion und der fehlende Mut, aber ich glaube, das kommt man vielleicht hin. Aber daran glaube ich, ja. Und wir müssen wahrscheinlich hier und da auch noch durch weitere Entwicklungen, auch gesellschaftliche Entwicklungen dazu, auch vielleicht ein bisschen bezwungen werden hier. Und auf der anderen Seite datenbasiert. Wir haben in den letzten 18 Monaten im Schnitt 4.000 neue Freelancer-Registrierungen jeden Monat.
Und, wow.
Und das in der jetzigen Phase.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, also da ist was. Und das wird nicht weniger. Das war in einem Spitzenjahr 22 tendenziell weniger. Und ich habe jetzt vor allem die Entwicklung der letzten 4,5 Jahre, die ich gut bezeugen kann, die gibt mir sehr, sehr viel Anlass, daran zu denken, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, ja. Aber stimmt schon, ich möchte es natürlich auch glauben, ja. Aber ich bin davon überzeugt.
Ja, also du, ich sag mal, es ist immer ein gewisser Punkt Glauben und Hoffnung dabei, sonst brauchen wir es auch nicht schriftlich machen. Also wenn man keine Hoffnung hat, dann kannst du dich wirklich wieder anstellen lassen, ja.
Ich liebe immer so ein bisschen diese Frage in den Studien, wie wahrscheinlich ist es, lieber Freelancer, liebe Freelancerin, dass du in die Festanstellung gehst? Und die ist ja immer noch sehr, sehr robust mit unwahrscheinlich beantwortet. Und dahinter steckt also eine Überzeugung, eine absolute Selbstbestimmung. Das habe ich jetzt nicht mal zufällig gemacht, weil es nichts Besseres gab, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Und davor habe ich so hohen und guten Respekt, dass wir diese Verantwortung einfach haben, dann auch unbedingt da helfen zu müssen mit den digitalen Mitteln oder unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und dafür lohnt sich's, alles, glaube ich, zu machen und auch dann in dem Fall auch mal laut zu sein, auch wenn es zu uns als Tech-Company nicht so ganz passt, aber dafür gibt es ja auch tolle
Organisationen,
die es dann verstärken. Weil ich glaube, das ist eine Gruppe und manchmal machen wir sie vielleicht kleiner, als sie überhaupt ist, oder wird sie auch kleiner gemacht, als sie ist, wir wahrscheinlich nicht. Aber die trägt einfach so viel zur allgemeinen Wertschöpfung bei, ich finde, das ist ganz toll und nebenbei auch ganz persönlich gesprochen, mit jeder eigenen Gründerstory oder selbstständigen Story, die man da erfährt, auch in dem Zielgespräch, ist für mich absolut spannend.
Ich finde das auch faszinierend und ich sage immer, lasst uns weiter erkennen, wie wichtig Selbstständigkeit ist, und unsere Aufgabe ist eben als Verband mit dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden. Und du hast es ja eben schon gesagt, wenn so viele Leute sagen, ich will gar nicht wieder zurück in die Selbst-, also in die Festanstellung. Also diese Energie, die da ist, wirklich, also jetzt auf die Straße zu bringen, das ist doch ein Traum, oder?
Zu 100%. Und das immer noch in den Kontext der Situation gepackt. Ja. Da kann man meiner Meinung nach nicht zu einem anderen Schluss kommen. Muss aber auch fairerweise sagen, wenn ich was anderes sagen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch fehl am Platz.
Ja, wahrscheinlich. Bei mir ist das Gleiche, ja. Du, pass auf. Dann letzter Punkt. Wo findet man Informationen über euch? Also ich vermute mal, ich krieg noch Informationen, wir verlinken alles Mögliche in die Shownotes. Aber wenn sich jetzt jemand für euch interessiert, wo findet jemand Informationen und kann auch seine ganzen Fragen, was freelance.de betrifft, loswerden? Ist es der Link auf die Webseite? Macht man mit euch ein Gespräch? Vielleicht kannst du das noch kurz sagen.
Ich genieße es sehr, dass unser Unternehmensname identisch ist mit dem Plattformnamen, mit der Domain. Das macht einiges einfacher in der Kommunikation. Das heißt, einfach auf freelance.de ein bisschen rumklicken. Wir haben da vor allem einen sehr gut gefüllten und abwechslungsreich und vielfältigen Blog.
Mhm.
Also es sind sehr, sehr viele Fragen schon mal beantwortet, hoffentlich. Also auch viele, die sich vielleicht, ich erlebe auch immer wieder Leute, die sich gerade damit beschäftigen, sich selbstständig zu machen und mal anzufangen. Da sage ich immer, einfach mal ein Profil machen, mal diesen Prozess einmal durchgehen, so wie du es auch gesagt hast, ganz spannend, so für was stehe ich denn überhaupt, was kann ich denn überhaupt, also für alle, die sich neu damit beschäftigen. Ansonsten genau, freelance.de, das sind sämtliche Informationen. Man kann das auch ganz persönlich bei uns machen. am 5. Mai nach München kommen zum Freelance Summit. Alle Informationen unter freelance.de/summit. Da machen wir ein Eintages-Event. Und ansonsten, ja, klar, Kontaktmöglichkeiten über die Website. Gerne mich auch über LinkedIn kontaktieren, immer per Du. Und wenn wir helfen können, helfen wir gerne.
Ja, also ich schreibe die Daten, die du gerne möchtest, alle bei uns auch in die Shownotes. Auch euer Event, weil es soll ja, also spätestens nächste Woche praktisch unsere Folge schon rauskommen. Dann ist also noch Zeit, dass man sich anmelden kann wahrscheinlich. Und ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr ein, außer Danke zu sagen, Robin. Also für deine Offenheit und dass wir uns überhaupt diesem Thema mal widmen können. Weil das ist ja jetzt nicht so der klassische, die klassische Folge, die ich sonst mache. Aber ich finde, das ist wichtig, weil es gehört zur Selbstständigkeit dazu.
Vielen Dank, Lars. Ich kann mich nur bedanken im Namen des ganzen Freelance.de-Teams und nochmal auch für eure Arbeit.
Ja.
Alles hilft, was da in die richtige Denk Richtung treibt. Und danke für die Möglichkeit.
Danke für deine Zeit. Und damit schließe ich unsere Session. Schönen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und auf bald und die nächste Folge. Tschüss, Robin.
Servus, ciao.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.